Die Ukraine soll Mitglied der Europäischen Union werden. Das ist die erklärte Absicht der EU-Kommission. Gestern hat sie die Aufnahme von Beitrittsgesprächen empfohlen. Und das ist ein Präzedenzfall. Das ist das erste Mal, dass die EU-Kommission die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit einem Land im Krieg empfiehlt. Kann ich mit Michael Gahler besprechen von der CDU. Der ist der außenpolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament und ständiger Berichterstatter des Parlaments für die Ukraine. Guten Morgen, Herr Gahler.
Guten Morgen, Frau Naht.
Sie haben schon gesagt, das sei ein deutliches Signal in Richtung Moskau. Das klingt so ein bisschen danach, als sei dieser Schritt eher ein Akt internationaler Politik, als dass es um die Ukraine selbst ginge.
Das ist ein Akt auch internationaler Politik, aber im Vordergrund steht natürlich der Wunsch der Bürger des Landes und der Regierung, sich auf diesen Weg unwiderruflich zu begeben. Und sie haben letztlich auch schon seit dem Maidan, der Maidan-Revolution 2014 systematisch darauf hingearbeitet. Wir hatten ja vor den Beitrittsverhandlungen bereits ein umfassendes Freihandels- und Assoziationsabkommen, was auch schon Richtung Europäische Union gezeigt hat. Und von daher ist das jetzt eine logische Fortsetzung. Und wir haben über die letzten Jahre und auch seit Beginn des Krieges eine konsequente Fortsetzung des Reformprozesses gesehen, sodass man das mit gutem Gewissen verantworten kann, aber auch ein deutliches politisches Signal setzt. Wir haben verstanden, wo das Land hin will, und der Aggressor soll verstehen, dass es kein Zurück in den Gulag, in die russische Sphäre gibt.
Beitrittsverhandlungen mit einem Land im Krieg, das ist ja auch für die Erfüllung der Kriterien, die da noch fehlen, wichtig. Einige Reformprozesse sind da ja noch nicht abgeschlossen. Kann die Ukraine da denn überhaupt vorankommen, während sie sich gleichzeitig gegen den russischen Aggressor wehrt?
Also die Ukraine, das kann man ja konkret ablesen, zum Beispiel im Bereich der Justizreform oder der Transparenz bei Vergabeverfahren. Also wir haben festzustellen, dass wir hier zum Beispiel bei der Benennung neuer Richter oder bei der Benennung der Führung der Antikorruptionsbehörden in all diesen Bereichen kommt man voran. Man hat zum Beispiel die E-Deklaration, die elektronische Erklärung der Eigentumsverhältnisse und der Besitzverhältnisse für fast 1 Million Bedienstete, auch Politiker und Wirtschaftsmagnaten. Das hat man alles wieder eingesetzt. Man hat in anderen Bereichen die Dezentralisierung fortgesetzt. Es ist also wirklich erstaunlich auch, wie das trotz des Krieges stattgefunden hat. Das hat unter anderem dadurch auch ist ermöglicht worden, dass man einen größeren Teil der Staatsverwaltung auch in die Cloud gelegt hat. Das heißt, in das Internet, um auf diese Art natürlich auch die Möglichkeit für Russland, Dinge zu zerstören, zu begrenzen.
Dieser Empfehlung der Kommission müssen die Regierungen der EU-Länder ja noch zustimmen. Ein weiteres Land in der EU hieße dann auch Gelder teilen, und das mit einem Land, in dem die Agrarwirtschaft so bedeutsam ist. Und da gibt es ja viele Subventionen zu verteilen in der EU. Wie sicher sind Sie sich, dass es da Zustimmung gibt dann?
Also zunächst mal geht es jetzt nicht um den Beitritt, sondern um den Beginn der Beitrittsverhandlungen. Und wenn Sie sich anschauen, wie viele Jahre wir bei anderen Ländern gebraucht haben, dann ist das zunächst mal keine unmittelbare finanzielle Frage. Aber ich erinnere mich, ich bin ja schon länger dabei, an die Debatte, die wir vor dem Beitritt, dem großen Beitritt 2004 und dann 2007 hatten. Da war genau diese Debatte über die Agrarfinanzen geführt worden. Und wir haben das dann geregelt. Das wird dann einerseits im Interesse der bestehenden Mitgliedstaaten noch nicht gleich voll umgesetzt, und andererseits im Interesse der Ukraine ist es natürlich auch, eine Perspektive zu bekommen. Das heißt, die finanziellen Fragen, die wird man einvernehmlich dann auch über die Zeitschiene regeln.
Es ist ja schon jetzt schwierig, wenn man auf die EU selbst dann guckt, mit den 27 Mitgliedstaaten zu Entscheidungen zu kommen. Inwiefern, wenn man nun weiteren Ländern die Perspektive eröffnet, stehen auch da Reformen an innerhalb der EU, bevor man dann eben neue Mitglieder aufnehmen kann?
Also zunächst mal muss man die Sache in die richtige Perspektive setzen. Es sind ja kaum tägliche Entscheidungen, die einstimmig zu fällen sind. Einstimmig wird entschieden der große Finanzrahmen, der für 7 Jahre gilt. Und einstimmig ist man im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. Das ist ja nicht die Tagespolitik. Aber in diesen Bereichen könnten wir, wenn der politische Wille da ist und vielleicht auch eben der Druck durch weitere Erweiterungen sich steigert, im Rahmen der bestehenden Verträge sogenannte Passerellklauseln nutzen. Das heißt, das sind Übergangsregelungen, wo man dann noch einmal einstimmig entscheidet, dass man anschließend mit qualifizierter Mehrheit entscheidet. Das ist die eine Variante, innerhalb der bestehenden Verträge praktisch schon zur Mehrheitsentscheidung überzugehen. Oder die andere Variante, und über die diskutiert das Parlament im Augenblick auch, ist, dass wir wieder einen sogenannten Konvent einrichten. Das ist ja die Vorbereitung für eine Vertragsänderung, in denen das dann drin stehen müsste. Ohne eine Erweiterung würde der Druck aus meiner Sicht nicht ausreichen. Insofern hat also Erweiterung, und da geht es ja nicht nur um die Ukraine, sondern wir haben insgesamt gestern 10 Fortschrittsberichte gehört. Ohne diesen Druck wäre die Notwendigkeit, sich dem Thema zuzuwenden, sicherlich nicht da.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.